Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Digitale Souveränität ist keine Autarkie-Fantasie. Sie ist die Freiheit zur Wahl, technisch, organisatorisch, politisch. Diese Worte stammen von Markus Beckedahl, vielen bekannt als langjähriger Chefredakteur von Netzpolitik.org oder als Gründer der Republika. Dieses Jahr hat Beckedahl eine neue Gesellschaft gegründet, das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Und dort trägt er ein großes Thema vor sich her, die eben zitierte digitale Souveränität. Unabhängigkeit von den großen Tech-Konzernen aus den USA. Das hat einerseits eine technische Seite. Es geht um offene Standards in Hardware und Software, um Portabilität, also das Mitnehmen von Daten von einem System ins andere. Es geht um Nachhaltigkeit und Transparenz, beispielsweise beim Einsatz von KI. Aber es gibt auch eine medienpolitische Seite. Auch hier geht es um Portabilität und Föderierbarkeit, also Online-Medien sollen dezentral und verschränkt sein, statt abgeschottet und undurchsichtig in ihren Mechanismen. Aber es geht auch um Gemeinwohlorientierung, um, ja, nennen wir es ruhig so, öffentlich-rechtliche Alternativen zu den auf Gewinn maximierten Plattformen. Diese Seite nehme ich mit Markus in dieser Folge im Interview auseinander und versuche ihm zu entlocken, wie diese fromme Vision auch konkret umgesetzt werden kann. Und in der Medienkritik eine neue Talkshow, die selbst ein medienkritisches Element hat. Press Play mit Luis Klamroth. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Markus, willkommen bei Läuft.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Du bist jetzt schon seit über 20 Jahren im Bereich Netzpolitik publizistisch tätig und ich glaube, die Themen, die du dort behandelt hast, haben immer vor allem eine spezielle Gruppe interessiert. Manchmal gab es größere Aufmerksamkeit, so Vorratsdatenspeicherung oder sowas, aber es waren schon irgendwie immer Nerd-Themen. Und dein neuer Verein heißt Zentrum für Digitalrechte und Demokratie und mein Eindruck ist, dass sich diese über 20 Jahre Arbeit jetzt darin so ein bisschen kristallisieren und dass der Rahmen jetzt bewusst größer gefasst ist und auch Wert darauf gelegt wird, es geht um Demokratie, es berührt mehr Menschen. Ist das ein entscheidender Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden?
Ja, ich glaube schon, dass wir ein Momentum haben, wo große Teile der Gesellschaft und große Teile der Politik realisieren, dass wir uns von digitalen Infrastrukturen abhängig gemacht haben, wo wir gar nicht genau wissen, wie sie funktionieren, die in der Hand von Unternehmen liegen, denen wir nicht vertrauen können und wo es jetzt darum geht, auf individueller Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher, politischer Ebene Strategien zu entwickeln, wie wir da wieder rauskommen oder generell auch überlegen, ob wir da rauskommen wollen. Und das ist eine Diskussion, die ich sehr spannend finde, weil ja viele Aspekte endlich mal auf einer gesellschaftlichen Ebene reflektiert werden, mit denen ich mich seit bei 30 Jahren beschäftige, aber das halt, wie du schon gesagt hast, immer nur in interessierten Nerdkreisen hauptsächlich.
Meinst du, das wäre auch ein Thema, wenn wir nicht diesen Rechtsruck vor allen Dingen in den USA gerade beobachten würden?
Ja, allerdings kleiner. Also dieser Rechtsruck, beziehungsweise, also allein schon angefangen, diese Bilder, die wir Anfang des Jahres gesehen haben, ne, die Trump-Inauguration, wo dahinter diese ganzen Tech-Oligarchen platziert waren in der zweiten Reihe. Das war ja eine Machtdemonstration einerseits von Trump, ein andererseits halt von diesen Tech-Oligarchen, ne, die halt quasi der Welt signalisiert haben durch diese symbolischen Bilder. Da findet jetzt eine Symbiose statt. Das hat ja sehr viele Menschen aufgeschreckt. Das hat das Ganze natürlich nochmal viel mehr verstärkt. Aber die Debatten, die haben wir ja schon in den letzten Jahren immer stärker geführt. Und die finden ja überall statt. Auch vor allen Dingen in den Medien. Immer mehr Medien spüren jetzt natürlich, dass sie sich auch komplett abhängig gemacht haben von wenigen Unternehmen, dass diese Unternehmen die Stellschrauben immer enger drehen, dass sie immer mehr die Werbemärkte, den Hauptrefinanzierungsweg von vielen Medien monopolisieren, dass diese Unternehmen die Öffentlichkeiten kontrollieren, zu privaten Öffentlichkeiten umgebaut haben, wo es eigentlich kaum demokratische Kontrolle gibt und dass wir einfach Lösungsmöglichkeiten für diese riesigen Herausforderungen finden müssen, um unsere Demokratie so zu sichern.
Da stehen ja, wenn man dir so zuhört, deine Texte liest, viele Begriffe im Raum. Föderiertheit, Portabilität, gemeinwohlorientiert. Mich würde interessieren, wie das konkret aussehen könnte. Kannst du mal beschreiben, wie du dir die Zukunft vorstellst, wenn das, was du dir wünschst, was du forderst, Realität werden würde?
Ja, das sind natürlich teilweise erstmal auch sicherlich Utopien dabei, aber Utopien in dem Sinne, dass ich mich dafür einsetze, dass wir uns auch den Vorstellungsraum mal erweitern. Die deutsche Medienpolitik hängt sicherlich noch teilweise in den 90er Jahren fest. So ist mein Eindruck von außen in einer Medienwelt, die eigentlich so nicht mehr real ist. Und wo man sich dann quasi auch darüber total abhängig gemacht hat von diesen digitalen, privatisierten Infrastrukturen. Ich würde mir aber eine demokratische Öffentlichkeit wünschen, wo es mehr Wahlfreiheit gibt für uns Nutzerinnen, wo wir uns eigentlich nicht nur entscheiden können sollten, ob wir jetzt uns auf das Google-Universum oder die Meta-Plattformen oder als Alternative noch TikTok einlassen, sondern wo auch erstmal diese Infrastrukturen viel stärker reguliert werden, damit wir nachvollziehen können, nach welchen Mechanismen sie arbeiten, damit es da bessere demokratische Kontrollmöglichkeiten gibt, wir aber auch Alternativen fördern. Und diese Alternativen, die können und sollten auf offenen Standards basieren. Da gibt es Ansätze wie beispielsweise das Fediverse mit Plattformen wie Mastodon, die untereinander miteinander kommunizieren können über offen dokumentierte, sogenannte offene Standards. Es gibt auch Ansätze wie Blue Sky, was sich in dieselbe Richtung entwickelt, noch nicht ganz so dezentral ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch viel dezentraler in Zukunft werden wird. Und wo wir erstmal das Problem umgehen mit solchen offenen Ökosystemen, dass diese nicht in der Hand von einzelnen Milliardären liegen, die entweder wie Mark Zuckerberg opportunistisch wie ein Fähnchen im Wind nach dem jeweiligen Regierungsvorlieben hin und her wechseln oder aber von Elon Musk kontrolliert wird, der sich als durchgeknallter rechtsradikaler Verschwörungsideologe entpuppt hat, wo wir ausgehen müssen, also im Hintergrund bei X, die Algorithmen nach seinen Geschäftsvorstellungen und nach seinen ideologischen Vorstellungen manipuliert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte hier eine große Rolle spielen. Bleiben wir mal bei einer Utopie. Ich glaube schon, dass wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute neu entwickelt werden würde, wir Technologieneutralität und Technologieoffenheit viel stärker in den Auftrag reinbringen würden, als es bisher der Fall ist. Eigentlich sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk viel stärker in diese Richtung gehen, sich als Plattformermöglicher sehen, um halt in diesen offenen Ökosystemen auch durch seine Marktmacht, durch die 9 Milliarden Haushaltsabgabe, die da in etwa im Budget sind, agieren zu können, auch durch eine Öffnung seiner Mediatheken, beispielsweise durch die Integration von offenen Standards, aber auch dadurch, dass halt viele Nutzerinnen mittlerweile Accounts bekommen bei den Mediatheken und das halt ausgebaut werden könnte zu Nutzerinnen-Accounts in diesen öffentlichen Ökosystemen, die miteinander kommunizieren und demokratischere Öffentlichkeiten darstellen könnten, als wir sie heute haben.
Du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute nochmal gegründet würde. Als die Bundesrepublik gegründet wurde, wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk so aus der Taufe gehoben, nach so einem Modell. Auch, man kann sicher argumentieren, als das World Wide Web entwickelt wurde, war das noch sehr stark so auf offenen Standards und so konzipiert. Aber was wir jetzt uns eigentlich angucken müssten, wäre, wie kriegt man dieses Rad zurückgedreht, zu dem man schon, wo man schon ganz viele Leute in diese geschlossenen Ökosysteme verloren hat. Geht das eigentlich?
Also ich habe immer Hoffnung, dass so etwas gehen kann, wenn man es denn möchte. Dafür muss man halt die politischen Rahmenbedingungen ändern. Dafür braucht es auch ein bisschen Wechselmotivation von uns Nutzerinnen, die wir Herdentiere sind und die wir alle diese großen Plattformen bevölkert haben. Ich nehme mich da ja nicht aus. Ich bin dort ja auch aktiv, weil viele andere aktiv sind. Aber ich glaube, viele spüren auch ein Unbehagen, weil diese Mechanismen uns unheimlich werden, weil diese ganzen gesellschaftlichen Nebenwirkungen immer mehr sichtbar werden. Und es gibt, glaube ich, einen Wechselwillen irgendwohin. Nur man weiß nicht wohin. Und es gibt diese zarten Pflänzchen wie Mastodon oder Blue Sky. Da habe ich aber noch den Eindruck, dass diese noch nicht so ganz optimal funktionieren, so dass halt viele dahin wechseln wollen würden und eine kritische Masse erzeugen, weil sie auch teilweise dann in der Usability noch nicht so weit sind, noch nicht so viel Geld rein investiert haben wie die großen Plattformen, die einfach durch Venture Capital und dann später Werbeerlöse massiv Geld hatten, um da rein zu investieren. Ich glaube schon, dass hier der Staat eine Verantwortung hätte im Rahmen von Innovationsförderung, beispielsweise in Open Source Projekten die Benutzerfreundlichkeit, die UX, verbessern zu lassen, dass das eine große Chance wäre, mit überschaubaren Innovationsinvestitionen schon mal eine kleine Revolution angehen zu können, dass diese Plattformen besser werden, besser zu nutzen werden. Ja, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte hier eine größere Rolle spielen. Es gibt ja auch da schon gute Ansätze, so im Kleinen. Ne? Die Mediatheken werden endlich mal in einem Open-Source-Ökosystem miteinander kooperativ weiterentwickelt, als dass man sich den absurden Luxus der Vergangenheit weiter leisten will, wo halt viele Mediatheken nebeneinander durch unterschiedliche Player entwickelt worden sind und alle nicht besonders toll waren. So, ne? Dann gibt es halt das Public Spaces Incubator Projekt, wo ARD und ZDF aktiv sind, wo man mit anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten weltweit gemeinsame Tools entwickelt für Community-Funktionalitäten und so weiter auf Basis von Open-Source-Software. Diese Ansätze müsste man eigentlich noch viel mehr stärken, noch viel mehr Geld da rein investieren, als es bisher der Fall ist. Bisher läuft das alles so irgendwie aus der Portokasse gerade so irgendwie finanziert, dass es irgendwie am Laufen gehalten wird. Aber so die richtige Investition gibt es in die Richtung noch nicht. Und das liegt, glaube ich, an der Medienpolitik, die noch nicht so ganz realisiert hat, wo wir 2025 stehen und welche Herausforderungen es gibt, um demokratische Öffentlichkeiten zu sichern und überhaupt erstmal zu stärken als Konkurrenz, als Alternative zu den privatisierten Öffentlichkeiten, von denen wir uns abhängig gemacht haben in den letzten ein, zwei Jahrzehnten.
Also Einschränkung der kommerziellen Plattformen vielleicht durch Regulation auf der anderen Seite, Förderung von Innovationen auf der anderen.
Ja. Also das Erste darf man auf keinen Fall vergessen, aber ich glaube, das wird auch überall schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren diskutiert in medienpolitischen Zirkeln. Also eigentlich alle wollen eine Regulierung, aber sie findet halt nicht statt. Das ist halt die absurde Situation. Ne? Wir haben Datenschutzgesetze, die werden aber zumindest gegen Big-Tech-Unternehmen eigentlich so gut wie gar nicht durchgesetzt, weil wir in der Datenschutzgrundverordnung leider den Fehler gemacht haben, so ein Standortprinzip zu definieren. Das heißt, die irische Datenschutzbehörde ist für die meisten Big-Tech-Unternehmen für die Datenschutzdurchsetzung zuständig. Gerade ist eine neue irische Datenschutzbeauftragte ernannt worden. Das ist eine ehemalige Meta-Facebook-Europa-Lobbyistin. Da kann man halt zynisch sagen, na, die weiß wenigstens, wen sie ansprechen soll, aber letztendlich habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass diese Rechte ausreichend durchgesetzt werden. Wir haben den Digital Services Act und den Digital Markets Act seit zwei, drei Jahren in Kraft auf EU-Ebene. Aber die EU-Kommission ziert sich quasi diese auch gegen amerikanische Unternehmen durchzusetzen, die jetzt mal nicht genauso motiviert wie gegen TikTok oder gegen Pornoplattformen, aus Angst, dass halt Trump die Autozölle erhöht. Und hier rächt es sich, dass man den Fehler gemacht hat, bei der Durchsetzung die EU-Kommission damit zu beauftragen und keine nachfolgende unabhängige Behörde, weil dieselbe EU-Kommission, die jetzt eigentlich für die Durchsetzung unserer Rechte gegenüber amerikanischen Big-Tech-Unternehmen zuständig ist, verhandelt parallel ja quasi Auto- und Stahlzölle und ist da unter erheblichem Druck auch unserer Bundesregierung, es nicht ganz so ernst zu nehmen mit der Durchsetzung, weil sonst Donald Trump ein bisschen erbost sein könnte.
Das heißt, es braucht mehr Mut oder mehr spezialisierte Menschen dafür?
Beides. Also wir brauchen erstmal mehr Mut, unsere Regeln auch durchzusetzen. Weniger Rhetorik. Also von mir aus kann die Rhetorik so bleiben, aber wir haben eine ganz, also das ist absurd, wie stark die Rhetorik mittlerweile bei vielen Politikerinnen ist. Wenn man sich anschaut, aber da kommt nichts. Also es ist ja schön, wenn man die ganze Zeit sagt, wir müssen unsere Rechte durchsetzen und selbstverständlich gelten unsere demokratischen Regeln und so weiter. Und dann denkt man sich so, warum kann eigentlich ein Elon Musk mit X machen, was er will, inklusive Fuck-You-Botschaften öffentlich an die EU-Kommission schicken und es passiert Nix.
Ja, also das stimmt ja nicht ganz. Also die Verfahren laufen ja noch zum Beispiel.
Ja, aber das ist natürlich eine politische Sache. Die Verfahren laufen, aber es macht einen Unterschied, ob man Verfahren auch mal beendet oder ob man sie laufen lässt und auf die lange Bank schiebt, aus Angst, mit einem Ergebnis etwas konkretisieren zu müssen. Ne? Und die Verfahren, wenn sie jetzt erstmal beendet werden mit einer Strafe oder einer Strafandrohung, bedeutet das ja auch nicht, dass der Prozess zu Ende ist. Dann bedeutet der Prozess, die EU-Kommission vergibt jetzt zum Beispiel mal eine Strafe an X wegen den laufenden Verhandlungen, die seit Ermittlungen, die seit 2 Jahren laufen. Und dann sagt X irgendwann, na gut, dann wehren wir uns jetzt vor Gericht. Dann warten wir weitere bis zu 3 bis 5 Jahre, bis durch alle Instanzen durch ein Urteil gefällt ist. Bis dahin brennt die Welt, wenn wir Pech haben. Also mit anderen Worten, wir haben hier einen ganz schönen Druck und ich habe nicht das Gefühl, dass das konsequent durchgesetzt wird. Und dazu kommt noch, da sind wir bei den spezialisierten Menschen, unsere Aufsichtsbehörden sind alle personell noch nicht ausreichend ausgestattet, um es mit den mächtigsten und reichsten Unternehmen der Welt auf der anderen Seite richtig aufnehmen zu können. Hier bräuchten wir auch ein bisschen mehr Engagement bei der Ausstattung.
Wenn wir mal nach Deutschland gucken, da haben wir ja eine ganz andere Art der Föderiertheit. Medienpolitik ist ja Ländersache. Glaubst du, dass sich da überhaupt eine Einigung erzielen lässt, wenn die Länder schon Schwierigkeiten haben, den Rundfunkbeitrag gemeinschaftlich entlang eines Verfahrens zu erhöhen, das sie sich selbst gegeben haben?
Ja, das ist eigentlich alles recht traurig. Die Frage ist, was sind denn die konkreten Auswirkungen eines Medienstaatsvertrages? Also ich finde es eigentlich nicht mehr ganz zeitgemäß, dass wir uns quasi eine Parallelwelt leisten, eine föderale Medienpolitik und eine europäische Digitalpolitik. Ich habe dann manchmal so das Gefühl, dass so die medienpolitischen Diskussionen auf föderaler Ebene so ein bisschen putzig sind und so ein bisschen irgendwie in ihrer eigenen Welt sind. Und dann beschließen sie den Medienstaatsvertrag und man denkt sich so, ja, ist ja alles schön und gut, aber wer setzt denn das jetzt wie um und welche Auswirkungen hat das denn dann eigentlich auf die großen Player wie Google, Meta oder TikTok? Und dann habe ich irgendwie eher das Gefühl, dass alle denken, ja, ist ja ganz schön, was sie da machen, aber die harten Sachen sind dann, wenn, auf EU-Ebene.
Aber da sind wir doch dann wirklich in der Utopie, wenn du eigentlich forderst, dass Leute Macht abgeben, damit Dinge besser geregelt werden können.
Ich würde mir erstmal wünschen, wenn mir irgendwie dieses ganze Kompetenzwirrwarr rund um Medien- und Digitalpolitik mal ein bisschen zeitgemäßer aufstellen könnten, würden. Ne? Also ich glaube, es ist relativ schwierig, den Überblick zu behalten, wer jetzt für was, wo, wie genau zuständig ist, anstatt dass man halt schlagkräftige, starke Behörden hat, die unsere Rechte endlich mal konsequenter durchsetzen, gibt es halt in Deutschland dann immer sehr viele Arbeitskreise unterschiedlichster Behörden, die dann auch erstmal rausfinden, wer wofür zuständig ist und so weiter. Auf der anderen Seite stehen halt hoch aufgerüstete Unternehmen mit ihren Lobbyarmeen und Rechtsanwaltsarmeen und denken sich die ganze Zeit, ja, das wird ja ganz lustig, da kommt ja eh nicht so.
Jetzt hat digitale Souveränität ja wahrscheinlich auch eine individuelle Ebene. Das heißt, jeder einzelne Mensch muss auch entscheiden, was mache ich mit meinen Daten? Hast du den Eindruck, dass das sozusagen die neue Medienkompetenz ist, die digitale Souveränität?
Das ist eine von vielen Digitalkompetenzen, die man bräuchte, um der souveräne Netzbürger, die souveräne Netzbürgerin zu sein, die ja immer überall an die Wand gemalt wird und die zu erreichen auch sehr schwierig ist. Aber digitale Souveränität bedeutet erstmal Wahlfreiheit, Kontrolle, Transparenz und auch für mich als Individuum erstmal auch das Wissen einschätzen zu können, ob ich jetzt bei einem Monopolisten meine Daten hinterlasse, was das eigentlich bedeutet, dass ich da auch einen Login-Effekt früher oder später zu spüren bekomme, dass es mir immer schwerer gemacht wird, da wieder rauszukommen, um vielleicht woanders hinzuwechseln, wenn die Geschäftspraktiken sich verändern, wenn die Zahlungen erhöht werden und. Ja, ich freue mich aber, dass es ein bisschen mehr Bewusstsein mittlerweile, zumindest bei Teilen der Bevölkerung gibt, dass man sich zumindest mal in Grundsätzen mal Gedanken macht, was würde das eigentlich bedeuten oder muss ich eigentlich bei einem bestimmten Unternehmen bleiben, wo ich gerade feststelle, also die Besitzer sind jetzt nicht unbedingt die sympathischen Menschen, die meine Werte teilen und vielleicht sollte ich doch mal woanders hinwechseln, wo meine Werte vielleicht auch in die Software schon eingebaut sind und ich mit meinen Rechten auch respektiert werde.
Um mal kurz zum Anfang zurückzukommen, wo wir darüber gesprochen haben, warum jetzt das Momentum vielleicht da ist. Was ich mich auch frage, ist, ob da vielleicht auch so eine Komponente dabei ist, die fast schon nationalistisch oder zumindest europäisch, supranationalistisch zu verstehen ist, dass man endlich mal für was sein kann, was der Staat machen soll und gegen die Globalisierung und die Amerikaner und so weiter. Hat das was damit zu tun, glaubst du?
Na, bei bestimmten Akteuren sicherlich, ne? Aber ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von, dass man das jetzt alles nationalistisch betrachten sollte. Aber trotzdem hat die EU und hat auch der Bund und haben unsere Institutionen über Beschaffungspolitik einen riesigen Hebel, um mal Alternativen fördern zu können. Warum überweisen wir jedes Jahr viele Milliarden an Lizenzgebühren und sonstigen Gebühren in die USA für Infrastrukturen, wo wir nicht genau wissen, wie die funktionieren und wo wir auch mittlerweile wissen, Donald Trump könnte diese Infrastrukturen über Nacht ausschalten, wenn wir in einen geopolitischen größeren Streit als Autozölle mit ihm gelangen könnten. Ich finde aber auch, dass bei dieser Beschaffungspolitik vor allen Dingen auch immer Open-Source-Ökosysteme bevorzugt mitgedacht werden sollten. Und das sind ja dann nicht nur Ökosysteme, von denen die Europäische Union profitiert, sondern die im Idealfall auch global als Alternative funktionieren. Das heißt, weniger nationalistisch gedacht und mehr, ja, trotzdem noch global gedacht, aber in Alternativen denken, die uns einfach Wahlfreiheit, Kontrolle, Interoperabilität, Transparenz ermöglichen beim Betrieb, Aufbau und Weiterentwicklung unserer digitalen Infrastrukturen.
Ich will da nicht drauf rumreiten. Ich habe nur diesen Eindruck, von dieser Globalisierung und von dieser Privatisierung auch, haben ja gerade all die Leute, die was mit Internet beruflich machen, bisher sehr profitiert. Und jetzt wirkt das manchmal auch wie so ein Zurückrudern.
Ja, sicherlich schon, ne? Also, sagen wir mal, wir haben davon profitiert, indem wir tolle Tools bekommen haben, ne? Viele haben sicherlich zu spät realisiert, dass es irgendwie vielleicht nicht ganz so cool ist, wenn diese Tools halt von einzelnen Menschen kontrolliert werden können, die über Nacht bestimmen können, wie diese Werkzeuge funktionieren. Aber letztendlich glaube ich oder habe ich noch die Hoffnung, dass wir realisieren, dass wir in einer digitalen Welt aufgewacht sind, wo eigentlich alle unsere Infrastrukturen privatisiert sind und wir in der analogen Welt niemals akzeptieren würden, wenn jetzt irgendwie Mark Zuckerberg unsere Straßen besitzen würde und über Nacht entscheiden würde, dass wir nur noch auf dem Bürgersteig rückwärts laufen dürfen.
Hat das auch was Antikapitalistisches?
Nee, sicherlich bei einzelnen Personen schon. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber das Lustige ist ja, ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit der Open-Source-Debatte. Am Anfang hatte das was sehr Antikapitalistisches. Da hieß es dann immer auch von Seiten von Microsoft, das ist der Kommunismus und so weiter. Ne? Keiner würde jemals Open-Source entwickeln. Und mittlerweile das ganze Internet läuft auf Basis von Open-Source-Software. Und dahinter, also sehr viele Unternehmen profitieren von Open-Source-Software und so weiter. Open-Source-Software schließt sich nicht aus. Es ist einfach das bessere Entwicklungsmodell, weil Open-Source-Software im Idealfall nicht in der Hand einzelner Unternehmen, Personen liegt, sondern man ja verschiedene Aspekte wie Wahlfreiheit, Interoperabilität durch offene Standards und so weiter hat und dadurch auch die Kontrolle besitzen kann und die Wahlfreiheit zu entscheiden, von wem man sein Open-Source-Ökosystem denn jetzt betreiben lassen möchte oder von wem nicht.
Was wäre denn jetzt das allererste, was du machen würdest, und wenn du sozusagen in Deutschland da was zu bestimmen hättest, wo fängt man an? Was ist der erste kleine Schritt?
Es gibt verschiedene kleine Schritte, die man tun müsste. Man könnte beispielsweise Behörden, Ministerien verpflichten, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch dezentrale, offene Kommunikationsinfrastrukturen wie Mastodon zu bespielen. Diese ganzen Ministerien posten die ganze Zeit bei X, bei Instagram, bei TikTok in privatisierte Öffentlichkeiten ihre Kommunikationsarbeit rein. Warum nicht auch eine Alternative anbieten, die diese dezentralen Netzwerke durch Inhalte stärken? Ne? Weil wir haben ja das Henne- und Ei-Problem. Ne? Wir sind ja erst wechselbereiter als Individuen, wenn es mehr Inhalte auf Plattformen gibt. Hier könnte man durch eine Änderung der Geschäftsordnung des Bundes eine Regelung einführen, dass so ein Plus-1-Prinzip eingeführt werden sollte. Das würde ich mir übrigens auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen. Es ist ein bisschen absurd manchmal, wenn ich dann in irgendwelchen Diskussionsrunden sitze im Radio oder im Fernsehen zum Thema Big Tech und Abhängigkeit und so weiter. Und zum Schluss heißt es, kommen Sie auf unsere Facebook-Seite, diskutieren Sie mit uns. Dreisatt und so agieren dort schon engagiert. Das sind aber auch noch zarte Pflänzchen, die auszubauen gelten. Und dann würde ich halt generell die Beschaffungspolitik einsetzen. Ich bin Verfechter des Prinzips Public Money, Public Code. Öffentlich finanzierte Software sollte selbstverständlich erstmal nach Open-Source-Prinzipien ausgeschrieben und vergeben werden. Und dann können wir über die Ausnahmen reden. Im Moment ist das komplett andersherum. Also im Moment ist es einfacher und die Vergaberegeln laufen alle darauf hinaus, dass man halt Microsoft-Lizenz von der Stange kauft und man muss immer aufwendig erklären, warum man denn jetzt Open-Source-Software haben möchte. Das könnte man durch eine Änderung der Beschaffungsregeln machen und hier sollte der Staat rangehen und über eine Beschaffungspolitik Alternativen jetzt fördern, damit Unternehmen auch jetzt mehr da rein investieren, diese auch verbessern können, damit wir morgen viel mehr Wahlfreiheit haben.
Markus Beckedahl, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Ich arbeite neben diesem Podcast auch für die Sprint, die Bundesagentur für Sprunginnovationen, die auch Projekte mit dem Ziel digitale Souveränität finanziert. Allerdings nicht im Medienbereich. Markus Beckedahls Zentrum für Digitalrechte und Demokratie findet ihr unter digitalrechte.de. Der Link steht auch in der Podcast-Beschreibung. Und das Grimme-Institut organisiert demnächst eine ganze Fachtagung zum Thema digitale Souveränität und die Verantwortung der Medien. Am 21. November in Berlin findet das Ganze statt. Mehr Infos ebenfalls in den Shownotes. In der Ankündigung hieß es, dass im neuen Interviewformat Press Play der ARD mit Luis Klamroth Politik und Popkultur aufeinandertreffen. Konkret heißt das, Klamroth nimmt mit einem Gast auf einem Studioset Platz, das einem Wohnzimmer nachempfunden ist. Im Mittelpunkt, logisch, eine Couch und der dazugehörige Fernseher. Gemeinsam mit dem Gast zappt sich Klamroth durch ausgewählte Ausschnitte des deutschen Fernseh- und Social-Media-Programms und nutzt sie als Absprungrampe, um über aktuelle Themen zu sprechen. Ein Bundeswehr-Spot führt zur Diskussion über die Wehrpflicht, der Eurovision Song Contest zum deutschen Verhältnis zu Israel, die Serie Die Zweiflers zum Thema Antisemitismus. Die Fragen kommen also über Bande, aber es sind im Grunde die gleichen Fragen, die PolitikerInnen wie Cem Özdemir oder Heidi Reicheneck ständig von JournalistInnen gestellt bekommen. Entsprechend geben sie auch die gleichen einstudierten Antworten. Erkenntnisgewinn gering.
Die Frage war relativ einfach. Finden Sie ihn sympathisch?
Ihr wisst mir Sympathie. Ich habe keinen Streit mit ihm, ich habe keinen Zerf mit ihm.
Ist das so schwierig für einen grünen Politiker zu sagen, der Bundeskanzler von der CDU, der ist sympathisch oder eben nicht?
Messen Sie Sympathie, wir gehen nicht zusammen in Urlaub.
Interessanter ist da eigentlich der medienkritische Teil des Formats. Cem Özdemir sieht scheinbar zum ersten Mal in seinem Leben Reality-TV.
Kennen Sie überhaupt Reality-TV?
Nein.
Heidi Reicheneck sinniert über ihre komplizierte Liebe zu How I Met Your Mother.
Also heute würde man das, glaube ich, in der Form nicht mehr drehen. Das ist ja häufig so, aber das sind ja so Serien, die guckt man zu einer gewissen Zeit und dann begleiten die einen auch.
Und Michelle Friedmann spießt die pädagogische Ödnis vieler Tatortfolgen auf.
Bin ich zu doof als Zuschauer, wenn ich Tatort schaue, dass das, was ich sehe, ich auch verstehe? Und warum glaubt die ARD, ich sei so doof und bringt mir für jede Szene eine Erklärung?
Leider ist dafür immer nur Kurzzeit, denn es gibt noch einen dritten Aspekt, den Klamroth jedes Mal ansprechen will. Er will mit seinen Gästen über ihre eigene mediale Präsentation reflektieren. Ist eine Politikerkarriere eine Fernsehkarriere? Fragt er Özdemir. Mag Michelle Friedmann die Version seiner selbst aus Durch die Nacht mit Christoph Schlingensief von 2003 heute noch?
Wenn ich sagen würde, ich bin so wie damals, würde ich mir die Kugel geben.
Was dabei aber jedes Mal fehlt, ein bisschen kritische Selbstbetrachtung der Sendung. Zum Beispiel über die Rolle der Medien, auch der ARD in der Medialisierung der Politik. Über den Wandel der medialen Landschaft, in der Couch und TV-Gerät gar nicht mehr so zentral sind, wie Press Play vorgibt. Dass sie kaum noch klassisch Fernsehen guckt, wird von Reicheneck, der einzigen Gästin unter 60 übrigens, sogar angesprochen, aber von Klamroth nicht aufgegriffen. Und so bleibt am Ende die Frage, für wen Press Play eigentlich sein soll. Sein Schnittrhythmus schafft es auf bemerkenswerte Weise, gleichzeitig hektisch in der Abfolge der Themen, aber langsam im Gespräch zu wirken. Die Titelmusik ist eine instrumentale Version von Video Killed the Radio Star, als habe sich seit den 80ern in der Popkultur nicht mehr viel getan. Und Luis Klamroth scheint sich nicht entscheiden zu können, ob er ein hart nachfragender Politikjournalist oder ein lässiger Plauderer sein will. Im Gespräch mit Michel Friedmann entsteht der Eindruck, Klamroth wäre wahrscheinlich selbst gerne Michel Friedmann. Er ist aber halt nur Luis Klamroth. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr vor allem auf Blue Sky. Wir können uns in 2 Wochen wiederhören. Dafür einfach den Podcast abonnieren, würde mich sehr freuen. Und noch mehr freuen würde mich, wenn ihr diese Folge jemandem weiterempfehlt. Das hilft uns natürlich wie immer sehr. Bis dahin, gönnt euch gut das Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimm Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.